Let's talk about Tantra. Yes.
Yes, let's do it.
Tantra wird häufig auch vielleicht in eine gewisse Schublade gesteckt und vielleicht auch missverstanden.
Gerade für uns Frauen ist Tantra eigentlich so ein Geschenk. Und wir waren so nah miteinander, also so ne, auf Seelenebene. Das war so, so krass.
Mein Name ist Wanda Badwal. Ich bin leidenschaftliche Yoga- und Meditationslehrerin. Das Chakrensystem gibt uns eine Möglichkeit, uns selbst besser zu verstehen und kennenzulernen, in welchen Lebensthemen, in welchen Bereichen, aber vielleicht auch in welchen Bereichen meines physischen Körpers findet Imbalance statt.
Was würdest du sagen, ist der Nummer eins Grund, warum Chakren blockieren?
So eine ganz kleine, super einfache Übung, ja, für euch zu Hause, die ihr auch gerne mitnehmen könnt in die Partnerschaft. Ist wirklich einfach. Und da kann man einfach mal zu dem Partner fragen, hast du Lust dazu, es mal auszuprobieren? Ich bin jedes Mal so tief berührt und geschockt gleichzeitig, weil ich mache diese Übung schon seit Jahren. Und jedes Mal fangen die Leute an zu weinen.
Immer. Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich nehme dich hier in diesem Podcast mit in meine Welt. Wir reden über Spiritualität, natürlich. Wir reden über persönliche Weiterentwicklung. Ich rede mit unfassbar tollen Menschen, die einfach unglaubliche Geschichten haben, die Experten sind auf ihren Gebieten. Und immer, worum es hier geht in diesem Podcast, ist, wie kannst du in deine Kraft kommen? Wie kannst du vielleicht einen Perspektivwechsel bekommen? Wie kannst du, wenn du gerade das Gefühl hast, es geht nicht weiter, Hoffnung schöpfen? Also hier ist quasi dein Ort zum Aufladen, zum Ankommen, zum Entspannen, zum Lachen. Und ja, dass wir einfach eine wundervolle Zeit miteinander haben. Also schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr, liebe Wanda, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Was ist gerade präsent in deinem Herz? Wie geht's dir wirklich gerade in dem Moment?
Ja, vielen Dank für die Einladung, Laura. Ich habe es ja eben schon gesagt. Ich habe so das Gefühl, das ist, wir sollten uns schon längst kennengelernt haben. Und ich freue mich deswegen umso mehr, jetzt endlich bei dir im Podcast sein zu dürfen. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Wie fühle ich mich? Ich freue mich einfach total hier zu sein. Freue mich, mit dir in Verbindung zu gehen. Ich liebe Gespräche. Es nährt mich total, tiefgehende Gespräche grundsätzlich in meinem Leben. Und freue mich deswegen einfach mit dir in den Austausch zu gehen, deine Fragen zu hören und jetzt hier zu sein, in diesem Moment zu sein.
Voll schön. Willkommen, willkommen. Da machen wir es uns richtig gemütlich für ein tiefes, schönes, heilsames Gespräch. Und wenn ich an dich denke und an deine Arbeit denke, dann ist bei dir ja wirklich das Thema der Chakren einfach so ein elementarer Baustein eigentlich deiner Arbeit oder was du tust, deines Lebens. Und ich würde gerne einsteigen, vielleicht mit dem Moment, wo du selber das erste Mal von den Chakren gehört hast und ob das irgendwie auf eine besondere Art damals, weil ich finde immer, wenn man sowas findet, was irgendwie mit der Seele so connected ist, dass das in so eine bestimmte Resonanz mit einem geht, wenn man weiß, hey, das gehört jetzt irgendwie, das darf zu meinem Weg gehören. Mhm. Kannst du dich erinnern an den Moment, als du das erste Mal mit der Chakrenarbeit in Kontakt gekommen bist? Was hat es in dir bewegt? Und was war vielleicht auch so in den ersten 2, 3 Jahren, als du mit den Chakren gearbeitet hast und mit, ich sag mal, dem Lebens-Chi? Was hat sich dadurch für dich verändert?
Ja, das erste Mal bin ich mit den Chakren in Kontakt gekommen. Ich hatte erst gerade gedacht, das war innerhalb meiner ersten Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung vor 10 Jahren in Berlin damals. Tatsächlich war es aber doch viel früher, weil meine Eltern, die waren beide schon Suchende auf dem spirituellen Weg und waren damals auch Schüler und Schülerinnen von verschiedenen spirituellen Lehrern, unter anderem auch Osho. Meine Mutter hat in Indien gelebt und hat dann mit meinem Papa in Hamburg damals einen spirituellen Buchladen eröffnet, einen esoterischen Buchladen, Mandala hieß der. Wow. In den 80er Jahren so. Krass. Und ja, total. Und da bin ich dann so als Baby so zwischen den Büchern und Kristallen irgendwie rumgekrabbelt. Und ich weiß noch, und wir sind dann nach, da war ich ungefähr 2, sind wir weggezogen in, ja, in so eine Art Community, in so ein Wohnprojekt, auch mit einem spirituellen Lehrer. Und dann habe ich so, meine Mutter hat aber einiges mitgenommen an, sage ich jetzt mal, Erinnerungen aus diesem Buchladen, unter anderem ganz viele Bücher und Kristalle. Und eben auch so ein kleines Chakrenbüchlein. Und das war so ganz mini, das konnte man so auffalten, so super oldschool. Aber es war genial, weil es war wie so eine Übersicht, wie so eine Landkarte eigentlich, von uns als Mensch, ja, und von all den Lebensthemen, die uns begegnen innerhalb unseres Lebens. Und es hat mich so fasziniert. Ich habe es, glaube ich, als Teenager dann gefunden und ich war so, wow, das ist ja cool. Und kann man dann nachgucken, welches Organ ist im Zusammenhang mit welchem Lebensthema und welche Emotion. Und dann gibt es da Mantren dazu. Und das fand ich total faszinierend. Das habe ich dann irgendwie behalten. So, das war so der erste Moment, wo ich irgendwie davon gehört habe, dieses Büchlein. Das habe ich auch irgendwo noch. Ich weiß nicht genau, wo in diesem Chaos, aber, aber irgendwo ist es noch. Und dann irgendwie Jahre später, genau, dann habe ich meine erste Yoga-Lehrerin-Ausbildung gemacht, vor 10 Jahren, genau, mit irgendwie 27 damals. Und da gab es dann diese Yoga-Lehrerin-Ausbildung war sehr physisch fokussiert, also sehr auf irgendwie den Körper fokussiert und auf die Ausrichtung, was eine super Basis war. Aber so dieser spirituelle, energetische Aspekt stand jetzt nicht so unbedingt im Vordergrund. Mhm. Und dann hatten wir aber eine Stunde innerhalb dieser 300-Stunden-Ausbildung gegenüber ein Jahr damals, wo wir eine Chakrenstunde gemacht haben. Und die hat mich total irgendwie weggeblasen. Also ich war danach so, wow, was war das denn? Und Abfall. Und also einfach so die Erfahrung, die inneren Erfahrungen, die ich gemacht hatte. Und das war, hat mich so berührt und fasziniert und ist so tief gegangen, als ich gemerkt habe, okay, diese Ausbildung war wundervoll. Die war ganz toll. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, ich habe jetzt so an der Oberfläche ein bisschen gekratzt, was wir die Yoga-Tradition nennen, ja, was nicht ohne Grund eine über 2500 Jahre alte Tradition, als eine Wissenschaft ist. Und ich war dann so, okay, da gibt es noch so viel mehr. Also ich glaube, es ist so ein bisschen so, ja, also wenn man auf den inneren Weg geht und dann so die ersten Türen aufmacht, ne, das bestimmt auch viele Hörerinnen und Hörer gut nachfühlen können, irgendwie, wenn man vielleicht zum ersten Mal bei dir landet und dann plötzlich irgendwie Türen aufmacht, ja, zu sich selbst, Glaubenssätze, Werte, ne, so, und dann, okay, wow, 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 was gibt's da noch alles? Und so war das für mich auch. Auf diesem yogischen, was ja auch ein innerer Weg ist, ja, dass ich gemerkt habe, okay, ich möchte da noch ganz, ganz, ganz viel drüber lernen und das besser verstehen. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich muss, glaube ich, aus Deutschland weg, obwohl ich glaube, es gibt auch ganz tolle ganzheitliche Ausbildungen in Deutschland. Aber damals hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss irgendwie so ein bisschen da, wo die Wurzel irgendwie ist. Und dann dachte ich so erst Indien. Dann war ich aber schon auch als Frau allein in Indien gewesen und habe mir das nicht so ganz zugetraut. Ich war Single zu dem Zeitpunkt. Ich war so, puh, allein nach Indien jetzt irgendwie gehen, traue ich mich irgendwie nicht so ganz. Und dann hörte ich eben von Bali und Bali so auch als spirituelles Mekka irgendwie auf der Welt, als Epizentrum der Suchenden und für Heilung, für innere Arbeit, Spiritualität, Weiterentwicklung. Dann dachte ich so, ja, Bali, kann ich ja mal ausprobieren. Dann bin ich da 3 Monate hin. Das war 2015 und genau, und habe mich total verliebt. Es ist nicht so schwer, sich in Bali zu verlieben. Du warst vielleicht auch schon mal da und bestimmt auch viele, die zuhören. Jetzt hat sich Bali leider sehr, sehr verändert. Viele sagen, reiß nicht mehr hin, aber gut, das ist ein anderes Thema. Genau, und dann bin ich nach Bali und habe entschieden, ich breche meine Zelte ab in Berlin. Ich verkaufe alles, meine Wohnung. Ich hatte eine wunderschöne Wohnung am Mauerpark, Prenzlauer Berg, ist da alles herrlich. Ich hatte tolle Freunde, ich habe gut Geld verdient und alle haben gesagt, bist du verrückt geworden? Warum tust du das? Aber ich bin da sehr, sehr stark dem Ruf meiner Seele gefolgt und ja, ich hatte echt nicht viel Kapital. Also ich habe mir das dann so ausgerechnet, dachte so, ach, so ein Jahr werde ich schon ohne Arbeit klarkommen. Genau, und dann bin ich nach Bali aufgebrochen und bin dann auch 3 Jahre geblieben. Zwischendurch bin ich nach Indien gereist, nach Thailand und genau, war so am anderen Ende der Welt so unterwegs, da in Asien. Genau, und ja, und bin dann wirklich tief eingetaucht, habe meinen damaligen Ex-Partner kennengelernt, der schon sehr lange auf dem traditionell tantrischen Weg unterwegs ist, der dann auch mein Lebenspartner geworden ist, aber auch ein Lehrer für mich wurde und von dem ich dann unheimlich viel gelernt habe, einfach über das Energiesystem und ja, also und des Chakrensystems eben Teil des tantrischen Systems, genau. Und dann durfte ich ganz, ganz viele Erfahrungen machen. Ja, das so in der Kürze, genau. Also meine ersten Berührungspunkte mit dem Chakrensystem.
Super spannend, danke fürs Teilen. Ich habe letztes Jahr, bin ich selber das erste Mal so richtig mit Tantra in Kontakt gekommen. Patrick hat mir zum Geburtstag oder zu Weihnachten eine Couple-Tantra-Massage geschenkt. Das war mega, mega die tolle Erfahrung. Ich war danach dann auch nochmal alleine bei einer Tantra-Session. Und fand es so krass, dass Tantra ja auch noch irgendwie so ein voll verdecktes Wissen irgendwie ist in der westlichen Welt. Magst du noch mal so ein bisschen vielleicht auch erzählen, was dein deine ersten Erfahrungen mit Tantra waren, worum es bei Tantra eigentlich geht? Weil ich glaube, es gibt ja auch einen riesen so eine Schublade, in die Tantra vielleicht so ein bisschen gesteckt wird, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Ja, magst du da noch mal so ein bisschen erzählen? Weil ich bin so ein Fan davon und ich finde es immer so spannend, also gerade, ne, als Frau sich auch darüber zu unterhalten. Weil ich glaube, gerade für uns Frauen ist Tantra eigentlich so ein Geschenk.
Absolut.
Was so anders ist, als wie die westliche Welt vielleicht einfach auch den Körper, Geist, Seele, also das alles Zusammenhängende irgendwie zu betrachten und diese Liebe wieder, ne, für das ganzheitliche Wesen irgendwie zu haben. Genau, also vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen erzählen, was du gelernt hast, was es für dich vielleicht auch verändert hat, vielleicht auch, wie du es heute nutzt, genau.
Ja, total gerne. Let's talk about Tantra, yes.
Yes, let's do it.
genau, also vielleicht erstmal, um so ein bisschen so einen Überblick zu verschaffen, weil, wie du schon richtig gesagt hast, Tantra wird häufig auch vielleicht in eine gewisse Schublade gesteckt und vielleicht auch missverstanden und reduziert. So genauso wie Yoga ja häufig auf die Körperübung reduziert wird. Ja, wo wir, wenn wir an Yoga denken, dann denken wir sofort irgendwie an fancy Poses bei Instagram. So. Dabei ist Yoga ein Weg der Selbstkenntnis, also mich selbst kennen und verstehen zu lernen in der Tiefe. Yoga ist eine Disziplin, ja, die Disziplin meines Geistes zu lernen, wie ich in Stille sitzen kann, meinen Geist beobachten kann. Also Yoga ist eine Wissenschaft, eine Tradition, zu der so viel mehr gehört als nur die Körperübung. Aber hier im Westen ist häufig, kommt dann irgendwie so ein Bruchteil irgendwie von dem an. Und dazu, ne, auf dem yogischen Weg gehört eben Asana, Pranayama, Mantra, Bandhas, also bestimmte Energieverschlüsse im Körper, Mudras, also bestimmte Siegel, die wir mit dem Körper, aber auch mit unseren Händen einnehmen können. Ja, das bekannteste Mudra ist wahrscheinlich die Gebetshaltung, das Anjali-Mudra. Und daneben yogische Werte und Philosophie. Also es ist wirklich so viel mehr. Und genauso ist es Tantra auch. Und man muss dazu sagen, dass es zwei sozusagen Wege des Tantra gibt, den rechtshändigen und den linkshändigen Tantra. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Traditionen auch im Tantra, genauso wie es Yoga-Stile gibt in der Yoga-Tradition, die sich weiterentwickelt haben. Und auf dem rechtshändigen Tantra finden wir vor allem das Hatha-Yoga, also weil im Gegensatz, warum tantrisch, ja, und ich komme gleich zu der Definition auch von Tantra, ist, dass wir mit dem Körper arbeiten. Und der klassische Yoga-Weg war zunächst einmal mit dem Geist. Also es ging eher darum, dem Körper zu entsagen, stundenlange Meditation zu verweilen. Und es war nicht unbedingt, sag ich mal, for the average guy, so, ja, für jemanden, der nicht in der Höhle sitzen möchte und irgendwie den ganzen Tag meditieren will, war Yoga erst einmal nichts, ja, also es war einfach zu radikal, kann man auch sagen, und sehr auf den Geist bezogen, im klassischen Sinne nach Patanjali. Und später hat sich das Tantra entwickelt, was den Körper mit einbezogen hat, was gesagt hat, ja, der, sag ich mal, average householder, also der sozusagen, es tut mir leid, wenn ich ab und zu mal englische Begriffe einwerfe, weil ich habe so viele Ausbildungen auf Englisch gemacht, dass ich manchmal dann einfach, ja, so diese englischen Begriffe sehr fest sind. Also sag ich mal, einfach der alltägliche Mensch sozusagen wollte auch diese Benefits des Yoga haben. Und dann haben sich sozusagen auch Körperübungen entwickelt und Atemübungen wurden entwickelt. Und dabei geht es vor allem immer um Energiearbeit, weshalb Pranayama, also sprich bewusste Atempraxis, eigentlich das Herzstück des Hatha-Yoga und damit auch tantrischen Yoga ist. Und in vielen Yoga-Klassen, die wir heutzutage besuchen, werden sozusagen diese Energieaspekte schwer vernachlässigt, kann man sagen. Also da finden wir dann häufig eben eher so diesen körperbezogenen Aspekt, aber wirklich so wirklich Pranayama, Kriya-Meditation, also es sind auch Chakra-Meditationen, Mantra-Meditation, Mantra-Chanting, das findet man nicht in so vielen Yoga-Klassen. Ne? Und das heißt, wenn wir auf den traditionellen Hatha-Yoga-Weg gehen, dann gehen wir eigentlich auch direkt auf den tantrischen Weg. Und das Chakrensystem ist Teil des tantrischen Weges. Das ist der rechtshändige Tantra. Und der linkshändige Tantra ist sozusagen ein Weg, der auch im Indien etwas, sage ich jetzt mal so, geheim gehalten wird oder wo es wo es skurrile Praktiken gibt, wo auch mit den Grenzen gespielt wird zwischen Leben und Tod. Da gibt es sozusagen sogenannte Auguri-Yogis, die auf den Friedhöfen leben und aus Totenschädeln trinken und sich intensiv mit Leben und Tod auseinandersetzen. Und dazu gehört auch der sexuelle tantrische Weg, der aber traditionell sozusagen erst später kam. Erst kam die Reinigung durch Ayurveda, erst kamen Körperübungen, Pranayama zu beherrschen, also erst einmal überhaupt eine Beziehung zu meiner Seele zu entwickeln, zu meinem höchsten Selbst zu entwickeln, bevor ich überhaupt in die Verbindung gehe mit einem anderen Wesen, mit einer anderen Seele. Und diese sexuellen Praktiken, die wurden sehr geheim gehalten und wurden auch erst dann weitergegeben von Lehrer zu Schüler, wenn der Schüler bereit war. Und was sozusagen später passiert ist, ist nach meinem Wissen, dass C.G. Jung, der Psychoanalytiker, einige Konzepte aus dem Tantra genommen hat und sie auch auf die Sexualität angewendet hat. Genau, und dann hat sich sozusagen sogenanntes Neo-Tantra entwickelt oder neuzeitiges Tantra, was eben häufig auf Sexualität reduziert wird. Ja, wenn wir Tantra hören, denken wir sofort Sex. Und deswegen verkauft sich das natürlich auch super gut, dass man überall einfach Tantra raufschreibt, auch Tantra-Massage und alles Mögliche, ja, was vielleicht gar nicht Tantra ist. Ja. Genau, und was vielleicht nochmal zu dem Begriff oder diesem Thema der Sexualität. Tantra bezieht alles mit ein von uns als Mensch, weshalb es auch als Lebensweg, als Weltsicht, als Philosophie so attraktiv ist für uns, weil es sozusagen nicht sagt, du musst diesem Leben entsagen, du darfst keinen Zucker mehr essen, du musst irgendwie nur noch im Meditationssitz da sitzen, um irgendwie wacher zu werden, wacher zu leben, verbundener zu leben, sondern Tantra erkennt an, dass wir ein Mensch sind, der auch duale Seiten hat, ja, also der ein Ego hat, der eine Seele hat. Und Tantra sagt ja, alles ist göttlich, das Leben ist zutiefst heilig. Und das ist eine der Prinzipien des Tantra, dass das Leben zutiefst heilig ist und das Leben ein Wunder ist. Und das ist übrigens auch eine Definition, es gibt ganz viele Definitionen von dem Wort Tantra, ist wundern oder staunen. Was ich sehr, sehr schön finde. Also wirklich zutiefst das Leben als Geschenk zu sehen. Und diese Wahrscheinlichkeit, dass ich geboren werde, ist so gering. Wenn man sich mit Befruchtung und Erzeugung auseinandersetzt, dann wird einem das nochmal so bewusst, finde ich. Und das erkennt Tantra zutiefst an und sagt auch, Sexualität ist auch heilig. Und dieser Körper ist heilig und wir können das Heilige durch unseren Körper erfahren und unser Körper ist unser Tempel. Das sagt Tantra, ja, unser Körper ist unser Tempel, ist das Fahrzeug unserer Seele und deswegen, warum sollten wir sozusagen nicht auch in einer Verbindung zwischen Körpern innerhalb der Sexualität oder Intimität dieses Heilige erfahren? Vielleicht sogar umso mehr in der Verbindung zwischen zwei Seelen, wenn es in einem Bewusstsein geschieht, in einer achtsamen Art und Weise. Und sag ich mal, das Barometer, woran wir immer erkennen können, also wenn ihr irgendwo Tantra seht, dann sollte es immer darum gehen, das Bewusstsein zu erweitern. Es geht immer darum, unser Bewusstsein zu erhöhen und das Heilige in uns zu erkennen, aber auch im anderen zu erkennen. Und das ist sozusagen das in der Kürze ein paar Prinzipien des Tantra und dazu gehört eben auch und vor allem zum rechtshändigen Weg, aber auch wenn wir auf den linkshändigen Weg schauen, diese Verbindung mit unserer eigenen Energie und zu verstehen, wie wir auch Energie lenken können und wie wir unsere Energie auch erhöhen können. Denn Tantra ist sich bewusst, dass wir, wenn wir sozusagen das Leben, was wir uns wünschen, manifestieren wollen, und du kennst dich da auch sehr gut aus mit Manifestation, ja, dass wir brauchen Power dafür, wir brauchen Energie dafür. Und deswegen ist sozusagen eins der Ziele des Tantras durch Pranayama, durch gewisse Übungen, durch Mantra, durch Mudra, durch Chakrenarbeit, unsere Energie zu erhöhen, unser Energielevel zu erhöhen, damit wir sozusagen mehr Kapazitäten haben, auch mehr Resilienz haben, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen und letztendlich aber auch das umzusetzen, was wir uns wünschen.
Mega schön. Danke fürs mit reinnehmen. Ich kann auch wirklich nur sagen, dass meine Erfahrungen, die ich bis jetzt, die sind nicht überkrass lang, die ich gemacht habe, aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe, genau wie du sagst, das ist, es ging um so viel mehr als eine Massage zum Beispiel, sondern es war wirklich so ein ganz mega toll, also auch mit Patrick zusammen, es war so heilsam auf so vielen Ebenen, weil es waren, glaube ich, 4 oder 4,5 Stunden. Und wir waren so nah miteinander, also so, ne, auf Seelenebene. Es war so, so krass. Also bis heute nähert sich unsere Beziehung auch voll noch von diesem Workshop. Und ich kann jedem das auch nur empfehlen, wenn man irgendwie, ne, das einfach mal ausprobieren möchte, auch für sich selber einfach zu einer Tantra-Massage, zu einer guten Tantra-Massage zu gehen. Ich kann hier gerne auch in Berlin einen ganz tollen Raum dafür empfehlen, wo ich war, der wirklich super, also ich fand es unfassbar toll. Und dass ich finde, dass das so eine ganz tolle Wissenschaft ist, oder Wissenschaft ist das falsche Wort, aber eine Art und Weise, nochmal gerade auszusteigen aus diesem westlichen Bild von Sexualität auch, ne, wo es irgendwie manchmal ja auch fast schon so ein bisschen was Performance-mäßiges hat, sondern eher wirklich da reinzugehen in dieses sich wahrhaftig zu erkennen und wertzuschätzen und dieses Wunder, ne, so schön, dieses Wundern, so schön, dieses Wunder in sich selbst, aber auch in dem Gegenüber zu erkennen und das wertzuschätzen und zu ehren und zu achten. Und das hat ja sowas ganz Heiliges und Heilsames eben auch. Mhm. Ja, deswegen danke fürs Teilen. Vielleicht können wir da die eine oder andere Person gerade inspirieren, da mal so reinzuschnuppern oder für sich zu gucken.
Ja, ich würde auch super gerne an der Stelle einen Buchtipp weitergeben. Ein Buch, was, da steht jetzt nicht Tantra drauf, dem Buch, aber es ist zutiefst tantrisch. Das heißt Slow Sex. Also jetzt, wenn wir, ne, in diese Richtung von bewusster Sexualität gehen, was wirklich auch mein Leben auch total verändert hat, kann ich sagen. So eins der Bücher, wo ich sagen würde, musst du lesen. Genau, von Diana Richardson, die ist so eine der Vorreiterinnen gewesen auf diesem Weg, auch mit ihrem Partner. Die machen auch weltweit Workshops, soweit ich weiß. Genau, und ja, ich finde es, wie du auch gesagt hast, total wichtig, auch zu wem geht man, ne? So, dass das irgendwie jemand ist, wo es nicht irgendwie, wo man das Gefühl ist, irgendwie so sleazy, oder so, dass man einfach das Gefühl, das ist ein vertrauensvoller Raum, da kann man sich öffnen, da kann man loslassen. Das finde ich total wichtig, weil da gibt es natürlich auch in dieser ganzen Szene auch, ja, ich sage jetzt mal so ein paar shady
Sachen. Auf jeden Fall. Immer gucken, ich denke immer da gucken, lest euch die Rezension durch, guckt, was wird dazu geschrieben. Im Idealfall hast du mehrere hundert positive Rezensionen von Leuten, die wirklich sagen, hey, ne, das, ja, also ich glaube, das ist gut, bei dem Thema ein bisschen Recherche zu machen, auf jeden Fall, wo geht man hin. Was würdest du sagen aus dem Buch Slow Sex, was würdest du sagen, waren für dich so, weil du sagst, ne, dass das dein Leben so sehr verändert hat, was würdest du sagen, wie war es vorher, wie war es nachher, was war für dich vielleicht so ein, zwei Essenzen aus dem Buch, die du heute für dich integriert hast?
Also erstmal, so wie der Titel schon sagt, Slowing Down, so wie du es eben auch benannt hast, ne, dieser Fokus eben auch in unserer Leistungsgesellschaft auf Performance, irgendwie auch, was wir ins Bett mit übertragen und natürlich auch durch die Pornoindustrie einfach stark unseren Brain gewasht hat, so, ja, also stark irgendwie Bilder verankert hat, wie irgendwie Sex aussieht, so, oder wie Leidenschaft oder wie Nähe aussieht, und die ja häufig sehr weit von der Realität abweicht. Zum Glück gibt es da ja coole Frauen, die da jetzt auch, ne, Pornos für Frauen und so weiter rausbringen in diese Richtung. Aber ja, einfach zu verlangsamen und Achtsamkeit, ja, wie du vorhin auch gesagt hast, da geht es wirklich darum, zu verlangsamen, bewusst zu werden, in diesem Moment zu kommen, also wirklich auch die Intimität als eine Art der Achtsamkeit, nicht nur, wo wir irgendwie mal auf die Yogamatte steigen oder in Meditation irgendwie achtsames Atmen üben oder so, sondern wirklich auch mit meinem Partner ihm in die Augen zu schauen, zu verlangsamen, gemeinsam zu atmen. Und da sind schöne praktische Übungen drin, die man machen kann. Und wo man wirklich auch, ja, manchmal gibt's ja auch für Männer irgendwie so einen Leistungsanspruch, ja, jetzt irgendwie so schnell, schnell zum Ziel oder irgendwie sowas. Und einfach auch so diesen Fokus erstmal, die sagen auch erstmal weg von diesem, es muss erstmal niemand kommen, so, ja, niemand muss zum Orgasmus kommen. Erstmal diesen ganzen Leistungsanspruch raus, sondern einfach, es geht einfach erstmal um Nähe herzustellen, Intimität herzustellen, sich zu sehen gegenseitig, wirklich sich anzuschauen und ja, einfach zusammen zu liegen, zu streicheln, also wirklich, und es ist wunderschön geschrieben, wie gesagt, mit schönen Übungen. Ich krieg da jetzt, es gibt keinen Affiliate-Link leider, aber ich kann das wirklich einfach total ans Herz legen.
Ich werde es auf jeden Fall in die Shownotes packen, ich werde es selber direkt lesen, ich finde es super spannend. Für mich ist es so ein spannendes Thema gerade, also so, ich finde, das ist so, so wertvoll und wichtig auch, weil auch Sexualität ist ja so spirituell und so heilsam und so kann was so Verbindendes und Nährendes und Schönes und Heiliges einfach sein. Und ich glaube, es lohnt sich so sehr, da ein bisschen zu investieren in einfach in dieses Wissen auch, ne? Und in sich damit irgendwie ein bisschen auseinanderzusetzen. Es gehören natürlich immer zwei dazu, ne? Du brauchst natürlich auch irgendwie einen Partner oder eine Partnerin, der oder die dafür irgendwie auch offen ist. Aber ja, ich glaube, wenn man das irgendwie so ein bisschen liebevoll irgendwie reinträgt in die Beziehung, kann es ist das, glaube ich, was einfach das hat einen hohen Return on Invest, so, was die Liebes- und Lebensqualität angeht. Ja,
absolut. Und vielleicht an der Stelle einfach so eine ganz kleine super einfache Übung, ja, für euch zu Hause, die ihr auch gerne mitnehmen könnt in die Partnerschaft. Und das ist eine Übung, die ich auch eigentlich in all meinen Trainings und Gruppenarbeiten mache, ist wirklich einfach. Und da kann man einfach mal so den Partner fragen, hast du Lust dazu, es mal auszuprobieren, sich einfach hinzusetzen. Man kann sich eine schöne Musik anmachen. Lass uns einfach für einen Moment uns nur in die Augen schauen und atmen. Und dazu erstmal die Augen schließen, mit dem eigenen Herzen verbinden. Der Partner macht das Gleiche und dann öffnet man die Augen, ohne zu sprechen, und schaut sich einfach nur in die Augen und einfach nur wahrnehmen, was du fühlst, ohne zu sprechen. Das ist ganz wichtig. Und das kann eine Minute sein, das können zwei oder drei Minuten sein. Und nur wahrnehmen. Und das ist meistens, ich bin jedes Mal so tief berührt und geschockt gleichzeitig, weil ich mache diese Übung schon seit Jahren, auch mit Gruppen. Und jedes Mal fangen die Leute an zu weinen.
Immer. Ja.
Diesen Tränen, das ist eine so einfache Übung, ja, sich einfach nur in die Augen zu schauen in Stille. Und die Herzen gehen auf. Wir sehen die Seele. Ja, wir sagen ja auch nicht umsonst so, die Augen sind das Tor zur Seele. Und dann geht einfach was auf. Und wir alle haben ja zutiefst das Bedürfnis, gesehen zu werden. Und das ist einfach so schön, und den anderen wirklich auch zu sehen. Und häufig überdeckt ja so dieses ganze Gequatsche manchmal ja auch wirklich so die Essenz, was auch jenseits der Worte stattfindet. Und ja, einfach mal diese Übung ausprobieren. Ja, das ist eine tantrische Übung, sich wirklich einfach anzugucken in Stille, das Herz zu öffnen, zunächst mit sich selbst zu verbinden und dann den anderen zu sehen. Und das finde ich auch so ein Aspekt, der im Tantra, wenn wir jetzt sehr, sehr schön ist, immer die Wichtigkeit, sich zunächst mit sich selbst zu verbinden, bevor wir sozusagen in die Welt rausgehen oder mit irgendjemand anders verbinden.
Ja, super schön. Danke fürs Teilen. Das ist die Übung. Ich habe auch noch nie erlebt, dass nicht geweint wird bei dieser Übung. Also es ist, glaube ich, das Natürlichste der Welt, dass da irgendwie Tränen fließen, einfach weil man so ja sich über das einander anblicken einfach erlaubt, ganz präsent zu sein. Und ich glaube, dass das was ist, was uns so berührt, weil es so selten ist, dass wir wirklich miteinander präsent sind, uns wirklich sehen. Nicht das, was man im Außen sieht, sondern das, was im Innen sieht. Und ich glaube, das ist was, was unsere Seele einfach jedes Mal so sehr berührt. Ja, super schön. Wir haben auch, total. wenn ich gerade überlege, damals bei der, wir haben das auch gemacht, und dann war danach haben wir so ein Sharing gemacht. Der eine war dann immer sozusagen einfach nur erzählen, what comes up, also einfach nur erzählen, was kommt jetzt hoch. Und der oder die andere war einfach das sehende Orakel, was einfach nur aufgenommen hat und sozusagen einfach nur wiedergibt. Ne? Was habe ich gerade gehört? Was sehe ich? Ja, was sehe ich, was du sagst? Ob es einfach nur ist zu beschreiben, wie ist dein Gesicht in dem Moment, wo du sprichst, aber auch, ne, was sehe ich dahinter? Und auch das ist total schön, finde ich, ne, einander dann auch wirklich zu hören, zu spiegeln, zu sehen. Ja. Mega. Okay, ja, jetzt, total. Wir müssen noch die Kurve kriegen zu den Chakren.
Ach so, wir reden schon die ganze Zeit eigentlich über die Chakren, in Wahrheit.
Vielleicht können wir da aber nochmal ein bisschen, ein kleines bisschen einsteigen. Vielleicht einmal nur Intro für alle, die jetzt wirklich noch nie von den Chakren gehört haben. Einfach quick and dirty. Ich glaube, die meisten kennen es und haben schon auch selber damit gearbeitet. Aber quick and dirty, was sind die Chakren? Welche Chakren gibt es? Mhm. Und genau, und dann können wir danach nochmal so ein bisschen drauf eingehen, wie können wir im Alltag mit unseren Chakren oder dieses Wissen der Energie und der Chakren anwenden für ein erfülltes und ausgeglichenes und ja, vor allen Dingen auch in Herausforderungen vielleicht mit den Chakren zu arbeiten als Energie. Genau.
Ja, total gerne. Ich habe ja eben schon gesagt, wir reden eigentlich schon die ganze Zeit über Chakren, Laura. Und das stimmt auch irgendwie, weil die Chakren sozusagen immer präsent und auch in diesem Moment aktivieren wir beide unser Kehlchakra. Oder dass wir sagen, Achtung Leute, wir aktivieren unser Kehlchakra. Aber ja, es ist trotzdem präsent. Auch ne, ich spüre auch mein Herz so. Also ne, und vielleicht auch noch andere Energiezentren sind jetzt gerade aktiv, ohne dass wir sie jetzt vielleicht immer, uns das so wahnsinnig bewusst ist. Und ja, vielleicht einmal die Definition. Ein Chakra, also ein Sanskrit-Wort, bedeutet übersetzt sich drehendes Energiezentrum oder auch ein Fokuspunkt von Energie. Häufig werden Chakren auch als Lotusblumen dargestellt oder auch ja als sich drehende Scheiben oder auch als ein Mandala. Und diese Energiezentren, und ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, ja, woher kommt eigentlich dieses System, also das Chakrensystem, ein System über die Energiezentren? Und es hat auch, wie gesagt, seinen Ursprung im tantrischen Yoga, im Tantra, wo es sehr viel um Energiemanagement geht im Tantra, wie wir mit unserer Energie gut umgehen können. Und die Yogis haben einfach in tiefen Zuständen von Meditation, haben sie Licht gesehen, haben Farben gesehen, haben auch bemerkt, dass es in bestimmten Zentren innerhalb unseres Körpers mehr Licht gibt, mehr Energie gibt, wirklich so Knotenpunkte gibt von Energie. Und das Spannende ist, dass diese Knotenpunkte häufig an sogenannten Plexi sitzen, also sozusagen an Punkten, wo sich Nerven bündeln. Da sitzen diese Chakren, ne? Zum Beispiel eins ist unser Solarplexus, den wir häufig ja auch gut so wahrnehmen können, einfach so, ja, wenn wir irgendwie merken, so, oh, das schlägt mir auf den Magen oder oh, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl im Bauch, irgendwie, ich spüre das. Ja, also wir nehmen die häufig diese Energiezentren auch intuitiv bereits wahr, ohne dass wir vielleicht sagen, oh, da spüre ich aber was in meinem Nabelchakra oder in meinem Herzchakra, das sagen wir vielleicht nicht, aber trotzdem spüren wir intuitiv, hier bewegt sich gerade Energie. Und genau, die Yogis haben sozusagen festgestellt, okay, es gibt bestimmte Zentren, wo auch mehr Energie oder Bewusstsein stattfindet. Also Chakren auch als Punkte, wo wir unser Bewusstsein bündeln können und bestimmte innere Erfahrungen machen können. Sozusagen auch im Tantra werden bestimmte Chakren auch verwendet, um wirklich da den Geist zu fokussieren und da sozusagen bestimmte innere spirituelle Erfahrungen zu machen. Zum Beispiel das Herz ist so eines dieser Punkte, das dritte Auge und auch das Nabelzentrum, wo wir häufig drauf meditieren in den sogenannten Kriya-Meditationen im Yoga. Das sind sozusagen Meditationen, wo mit Energie gearbeitet wird innerlich. Genau. Und die Chakren sind, und man kann auch das aus unterschiedlichen Kulturen betrachten, weil es gibt auch ähnliche Systeme, auch zum Beispiel im Taoismus, in der chinesischen Medizin, auch in anderen Kulturen gibt es ähnliche Systeme, die auch dem yogischen Chakrensystem ähnlich kommen. Und da gibt es sozusagen unterschiedliche Betrachtungsweisen. Wie viele Energiezentren gibt es denn jetzt wirklich innerhalb unseres Körpers? Und manche sagen 9, manche sagen 12, manche sprechen von 4. Und irgendwann, also die Yogis, wir haben uns so geeinigt auf 7 beziehungsweise 6 innerhalb des menschlichen Körpers. Und wenn ich sage Körper, dann muss man dazu sagen, und die meisten von euch, die zuhören, wissen das, wir sind natürlich nicht nur dieser physische Körper, den wir jetzt vielleicht gerade sehen können, sondern wir bestehen aus Körperschichten. Und im Yoga sprechen wir von den sogenannten Koshas, in bestimmte Schichten von Körpern. Und da gibt es sozusagen den fleischlichen Körper, dann gibt es den mentalen Körper, den mental-emotionalen Körper, den Energiekörper, wo unsere Atmung dazugehört. Dann gibt es sozusagen unseren sogenannten Bliss-Body, also oder Weisheitskörper auch, und dann in der Tiefe und im Kern unsere Seele. Und das Chakrensystem findet vor allem auf der Schicht, der Energieschicht statt. Das nennen wir Pranamaya Kosha. Also Prana für Lebensenergie und Kosha für Schicht. Und innerhalb dieses Energiekörpers finden diese Chakren statt und sie kommunizieren aber die ganze Zeit mit den anderen Schichten. Sie kommunizieren mit dem physischen Körper und wir lokalisieren deswegen auch die Chakren an bestimmten Orten innerhalb unseres physischen Körpers. Aber wenn ich jetzt meinen Körper ausschneiden würde und reingucken würde, könnte ich keine Chakren finden. Ja, die meisten nicht. Es gibt Menschen, die haben das so stark entwickelt, dass sie auch Chakren sehen können mit ihren physischen Augen tatsächlich, also auch innerhalb der Aura dann, also unseres Energiekörpers dann auch diese Farben sozusagen wahrnehmen können. Das muss man allerdings trainieren. Die meisten können es nicht einfach so sehen. Und genau, und wenn man zum Beispiel auch zu einem Energieheiler geht oder Reiki oder eine Heilung mit Edelstein und so weiter, die arbeiten sehr häufig auch mit dem Chakrensystem. Und manche können eben auch schon erspüren, ja, in welchen Chakren sind vielleicht auch Blockaden oder wo fließt die Energie mehr, wo fließt sie weniger. Genau, und es gibt diese 7 Chakren, beziehungsweise 6 im physischen Körper, und das 7. Chakra schwebt so ein bisschen so über der Kopfkrone, von der Basis bis zur Kopfkrone, entlang der Wirbelsäule, entlang unseres Zentrumskanals, genau. Und was eben sehr spannend ist, ist, dass diese Chakren, und das ist auch einer der Gründe, warum ich darüber dann ein Buch geschrieben habe und einen Online-Kurs gemacht habe, weil ich gemerkt habe, es ist eines der Systeme, ich sage jetzt mal eines der Landkarten, die uns geschenkt worden sind auf diesem inneren Weg, der innere Weg der persönlichen Weiterentwicklung, der Spiritualität, all das. Und dieses System schenkt uns wirklich wundervolle Orientierung, wie ich finde, eben durch all die Lebensthemen hindurch, von Urvertrauen, von Beziehungen, Sexualität, worüber wir vorhin gesprochen haben, 2. Chakra, ja, Power, innere Stärke, Selbstbewusstsein, Liebe, Mitgefühl, Selbstausdruck, Kreativität, Verbindung mit dem größeren, Intuition. Also all das sind Themen, die uns alle bewegen, die uns alle beschäftigen und mit denen wir früher oder später alle uns konfrontieren dürfen oder auseinandersetzen dürfen. Und das Chakrensystem gibt uns sozusagen eine Möglichkeit, uns selbst besser zu verstehen und kennenzulernen und auch zu gucken, in welchen Lebensthemen, welchen Bereichen, aber vielleicht auch in welchen Bereichen meines physischen Körpers findet Imbalance statt? Wo taucht vielleicht immer wieder eine Krankheit auf? Ja, wo habe ich eine sogenannte Achillesferse vielleicht auch? Merke ich einfach, da habe ich vielleicht auch ein Lebensthema mit. Also nach meiner Erfahrung gibt es häufig auch so ein Chakra, wo wir sozusagen ein Lebensthema haben, beziehungsweise ein Thema, wo wir Heilung hinbringen dürfen. Und das kann sich auch ändern im Laufe des Lebens und je nachdem, wo wir gerade stehen. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, aus meinem eigenen Leben, aber auch im Gespräch mit anderen, dass es häufig so ein Chakra ist, was uns immer wieder ruft. Und wo wir sagen, so darf ich irgendwie immer wieder zurückkommen und da noch mehr Heilung, mehr Balance hinbringen in diesem Bereich meines Lebens.
Superschön. Danke fürs Teilen. Auch bei mir, wenn ich darüber nachdenke, so die Arbeit mit den Chakren hat in meinem Leben so viel gelöst. Wie du sagst, es war wie so ein bisschen wie die innere Kindarbeit, ne? Finde ich, ist so die Chakrenarbeit, das ist wie so eine Art, wie du sagst, so eine emotionale, energetische Landkarte ist, die, wo man so ein bisschen so einchecken kann. Mira von Das fliegende Haus, ich weiß nicht, ob du sie kennst, sie hat ja das Buch Das Land der Gefühle und wo jedes Gefühl so ein Haus hat und dann kommt die Liebe und klopft sozusagen bei jedem an und die Gefühle dürfen dann erzählen, ne, warum es ihnen so geht, wie es ihnen geht und werden dadurch alle irgendwie glücklicher. Und gefühlt, ne, sehe ich manchmal unsere Chakren auch so, es ist jeweils so wie so ein energetisches Haus und in manchen Chakren sind die Türen zu, die Fenster zu, ja, es ist so richtig so verbarrikadiert noch, da kann die Energie gar nicht durchfließen und dass es so ein bisschen so darum geht, so in jedes Haus, ne, sei es jetzt das Stirnchakra oder das Wurzelchakra, wie so mal anzuklopfen und zu sagen so, hey, ich bin die Liebe, ich würde gerne mal reinkommen. Wie geht's dir hier in dem Haus? Was ist hier energetisch los? Ist es super chaotisch? Ist es aufgeräumt? Ist es frei? Kann hier Luft durchziehen? Ne? Oder ist es irgendwie blockiert? Und also so habe ich immer, so sehe ich immer so ein bisschen die Chakren, weißt du, wie so energetische Räume, die wir halt betreten können. Und das, je nachdem, finde ich auch, wo man gerade steht im Leben oder was, wie du sagst, ne, was Herausforderungen sind, dass es so hilfreich sein kann, da mit den Chakren einzuchecken. Und keine Ahnung, wenn man immer wieder das Gefühl hat, so, ich kann keine Entscheidungen treffen, ich komme irgendwie, ne, ich gehe einfach nicht los, ich komme nicht ins Handeln, wirklich mal so in Solarplexus-Chakra zu gehen und mal die Tür aufzumachen, zu sagen, hey, so, was ist hier eigentlich los? Warum habe ich so Angst davor, ne, mich zu zeigen, rauszugehen, in meine Kraft irgendwie zu kommen? Oder egal, ne, welches Thema das ist, so ein bisschen, ich finde, es hilft einfach so sehr, den Körper, das Energiesystem und auch die Emotionen, die Gedanken einzuladen, da in dann jeweils dem Bereich in die Heilung zu gehen.
Ja, total. Das ist auch nochmal so ein wichtiger Aspekt, den du hier mit reingebracht hast, finde ich. Ja, warum sollte man sich überhaupt vielleicht mit den Chakren auseinandersetzen? Ne? So diese Wichtigkeit auch dessen, dass ich sage jetzt mal, um auch, ja, im, ich sage jetzt mal, in alle Bereiche unseres Seins sich damit, ja, auseinanderzusetzen oder diese Bereiche zu berühren, wie ein sehr schönes Bild, ne? diese Häuser, so dass die Energie freier fließen kann. Und weil wann immer irgendwo im Körper, in unserem physischen, aber auch mental-emotionalen Körper irgendwo Blockaden sind oder wir es irgendwie wegdrängen oder die Tür eben nicht aufmachen wollen, dann gibt es sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass da in irgendeiner Form eine Disbalance besteht oder entstehen wird. Und es kann sich eben äußern in einer Form von mentalen Krankheiten oder auch physischen Krankheiten, die dann unsere Aufmerksamkeit rufen. Und deswegen macht es total Sinn, auch bevor überhaupt irgendeine Imbalance entsteht, zu sagen, ey, ich schau mal hin, ich guck mal, ne, was gibt es da eigentlich in mir noch alles so zu entdecken in meiner inneren Landkarte, in diesen verschiedenen Häusern. Und
was würdest du sagen?
Ja.
Entschuldigung.
Nee, sag du.
Was würdest du sagen, ist der Nummer eins Grund, warum Chakren blockieren?
Das ist eine schöne Frage. Es kann ganz unterschiedliche Gründe haben, ne? Also ich würde sagen, wenn es jetzt darum geht, wirklich so ein Lebensthema, sage ich jetzt mal, weil es ist auch eine Illusion zu sagen, alles ist immer in Balance. Ja, weil ich meine, dieses Leben ist einfach hell und dunkel und Licht und Schatten und Herausforderungen und die größte Freude. Und es gehört alles dazu. Und das heißt, und es ist ständig in Veränderung. Das heißt zum Beispiel, wir sind ausgewandert vor 3 Jahren. Und natürlich war mein erstes Chakra, was für zu Hause zuständig ist, für das Gefühl von Sicherheit, erstmal total erschüttert. Ja, also, und diese Illusion, dass wir immer in Balance sind in allen Chakren, das, ja, das ist einfach nicht die menschliche Erfahrung so, ne? Und das ist aber total gut, dann das zu wissen, ne? Also dadurch, dass ich ja auch dieses Chakrensystem sozusagen als Hintergrundwissen habe, war ich so, okay, Zuhause, Sicherheit, ich bin auch noch Mama geworden, was auch nochmal irgendwie so dieses Zuhause-Sicherheitsbedürfnis erhöht irgendwie. Und da war ich so, okay, jetzt ist es irgendwie ganz wichtig, dass ich so das erste Chakra wieder aufbaue und nähere.
Was hast du da gemacht? Was hast du gemacht, um dein erstes? Weil ich würde sagen, also gefühlt, wenn ich in unsere Gesellschaft gucke, ist jetzt nur eine Hypothese, aber gefühlt, wenn man wie so, also weil ich glaube, dass alles, was es im Innen gibt, gibt es ja auch im Außen. Das heißt, ich glaube, man kann auch sagen, dass es auch Kollektivchakren gibt, quasi, ne, ja, dass es absolut auch ein Kollektivwurzelchakra gibt, ein Kollektiv Solarplexuschakra etc., Sakralchakra. Wenn ich kollektiv auf die Welt schaue, würde ich sagen, dass das Wurzelchakra, das Sakralchakra und das Solarplexuschakra, so eigentlich so die Überlebenschakren erstmal, dass die bei den meisten Menschen im Kollektiv ziemlich versperrt sind oder blockiert sind oder unbewusst sind. Und dass die meisten es ja noch gar nicht schaffen, überhaupt ihr Herzchakra überhaupt damit in Kontakt zu kommen, weil es einfach bis hier eigentlich so blockiert ist. Mhm. Was würdest du sagen, ist etwas, weil ich glaube, es hilft ja, unten anzufangen, beim Wurzelchakra anzufangen, weil es die Basis von allem ist. Und es ist, glaube ich, manche flüchten sich dann so krass ins Kronenchakra, weil da ist irgendwie nur nice und Licht, aber es fehlt einfach komplett das Fundament im Wurzelchakra und dann fliegt es dir irgendwann eh um die Ohren. Was würdest du sagen, sind Dinge, die jeder tun kann, vielleicht auf einer täglichen Ebene Basis, um einfach mal beim Wurzelchakra anzufangen, das zu stärken und für sich so eine solide, innere, sichere Stabilität aufzubauen.
Mhm. Ja, auch super schön, dass du das nochmal ergänzt hast mit diesem kollektiven Chakren. Auf jeden Fall, da stimme ich dir total zu. Und ich wollte noch ergänzen zu der Frage davor, wo du gesagt hast, ja, was ist so der Nummer 1 Grund, ne, warum Chakren blockieren? Und es hat natürlich viele Gründe, sage ich jetzt mal, kollektiv, wie du auch gesagt hast, was passiert irgendwie auf der Welt, was ist Herkunftsfamilie, aber häufig sind es eben auch traumatische Erfahrungen aus unserer Kindheit, die ein Chakra blockieren lassen und die dann häufig auch, ich nenne es jetzt mal unser Lebenschakra werden, im Sinne von, da darf am meisten Heilung und am meisten Aufmerksamkeit hinfließen und das äußert sich eben häufig in der Form von Krankheit zum Beispiel oder unserer, ich nenne es gerne auch Achillesferse, ja, wo wir immer wieder immer wieder Nasennebenhöhlenentzündung oder immer wieder Blasenentzündung oder immer wieder, also das heißt, das sind dann einfach Bereiche, wo wir sagen können, okay, hier fließt zu wenig Energie, hier darf mehr Liebe hinkommen, ja, hier mehr, darf mehr Aufmerksamkeit hinkommen. Und was das erste Chakra betrifft, ja, absolut. Das haben wir ja auch so, ich habe das auch in meinem Buch geschrieben, wo ich gesagt habe, ne, wo die ganzen Leute angefangen haben, Klopapier zu horten. Das war so ein schönes Bild, ja, von Angst. Ja, oh Gott, ich kann mir nicht mehr den Popo abwischen. Ja, schnell, schnell, schnell irgendwie. Ich brauche mal, als ich so gedacht hat, ne. Also im Zweifelsfall kann man es immer noch mit Wasser so irgendwie in Indien irgendwie, ne. Also, wo man einfach gesehen
hat. Popodusche. Die gute alte Popodusche.
Genau, Popodusche, genau. Bidet, wie in Frankreich. Und das war einfach so ein Zeichen dafür, weil das ist halt, ja, das erste Chakra wird auch der Anus gehört dazu, also sozusagen im Loslassen, wird mit dem Loslassen verbunden, ja, also physisch loslassen, sozusagen auch zu vertrauen, ja, Angst loszulassen. Und da haben wir einfach gesehen, hat sich ganz viel Angst gezeigt, kollektiv, ne, also ja auch verständlich. Und diese sozusagen diese Angst und natürlich auch, wenn man dieses fehlende Gefühl von Sicherheit, was, wenn man natürlich in die Nachrichten schaut, ist total verständlich ist, warum die Leute sagen, hey, ich entwickle Ängste, ja, wenn ich mir das den ganzen Tag angucke. Und deswegen zum ersten Mal würde ich sagen, also um das Wurzelchakra zu stärken und zu balancieren, ganz bewusst sich über den Intake von Informationen zu sein, also von nicht nur Nachrichten, sondern einfach generell das Scrollen auf dem Handy. Wir alle wissen, es ist nicht gut für uns und trotzdem verfallen wir ja häufig immer mal wieder in diese Gewohnheiten. Da wirklich sich bewusst zu sein, das macht einfach was mit uns. Und besonders, wenn man irgendwie Ängste entwickelt oder so, da ganz bewusst zu sein, dann zu verlangsamen generell, also das Lebenstempo zu verlangsamen, weniger machen, Zwischenräume, Stille, in die Natur gehen, barfuß gehen, erdend, nährende Lebensmittel zu sich nehmen. Das heißt, warme Suppen jetzt auch im Winter, wirklich sich zu nähren, in die Badewanne gehen, in die Sauna gehen. Alles, was nährt, wärmt und erdet. Also all das, was sich sozusagen auch mit deinem Körper, mit deinem physischen Körper verbindet, ohne dich auszupowern oder ohne jetzt wieder in so ein Leistungsding zu verfallen, sondern wirklich in sowas Warmes, Nährendes, eine schöne Yoga-Praxis, ein sanftes Walking oder ein sanftes Joggen oder irgendwas, was dich halt in die Wärme in deinen Körper bringt, in deinen physischen Körper, weil Ängste fungieren ja vor allem hier, also dass wir einfach immer wieder die gleichen Gedankenkreise haben und uns da in so einen Loop bringen und sozusagen zurück in den physischen Körper, zurück ins Hier und Jetzt, bewusst atmen, in die Natur gehen, also wirklich so auch, ja, sich wirklich zu erden, wortwörtlich. Das ist total wichtig, in den physischen Körper zu kommen, weniger machen, verlangsamen. Das sind so ja ganz praktische Dinge, genau.
Mega schön, danke fürs Teilen. Ich habe eine Frage aus der Community tatsächlich. Wir haben im Podcast immer, wir wählen immer eine Frage aus der Community aus, die wir zusammen beantworten können. Und die Frage heute kommt von Sonja. Und Sonja schreibt: Liebe Laura, vielen Dank für dein Sein und das wunderbare Team, das du aufgebaut hast. Eines meiner größten Ziele ist Freiheit. Wie kann ich sie schon jetzt in mein Leben holen, wenn Alltag, Jobs und schulpflichtige Kids und die finanziellen Mittel mich jetzt noch daran hindern? Und wie soll ich meinem Herzen folgen, das mich zu einer Reise drängt, wenn all diese Herausforderungen da sind? Ganz herzlichen Dank. Sonja, PS, macht alle weiter so. Vielleicht hast du einen Impuls auf Chakrenebene. Welches Chakra ist da bei ihr aktiv? Und was könnte sie tun, sozusagen aus Chakra, aus energetischer Sicht, genau, um da für sich in eine Lösung zu kommen?
Ja, also eines der Dinge, was unser Wurzelchakra auch stärkt, sind Gewohnheiten und Struktur. Und das, was jetzt Sonja beschreibt, es klingt ja sehr strukturiert und dass sie sich vielleicht auch ein bisschen manchmal ja vielleicht auch gefangen fühlt in dieser festen Struktur und Gewohnheiten. Und ich glaube, viele können das auch nachvollziehen, ja, wenn wir einen Job haben, einen 9-to-5-Job oder Kinder und ja, einfach so gewisse Strukturen einfach stattfinden und dann vielleicht irgendwie so die innere Abenteurerin zu kurz kommt oder dieses Gefühl und der Wunsch nach Freiheit. Und ja, es ist ja so eine große Frage, ne? Was bedeutet eigentlich Freiheit? Und bestimmt können wir es erleben, glaube ich, in der Form, wenn wir sagen, wir wollen reisen. Und vielleicht ist es ja erstmal möglich, ne? Ich bin ja auch immer so eine Freundin von Mittelwegen, zu sagen, man muss jetzt nicht gleich den Job kündigen, um mehr Freiheit zu erfahren, sondern wie kann ich in dem bestehenden Umfeld schauen, dass ich mir mehr Freiräume schaffe, meine abenteuerliche Seite auslebe, weiß ich nicht, mir eine Wandergruppe suche oder alleine mal auf den Berg steige oder keine Ahnung, zum Ecstatic Dance gehe oder, ne, also einfach, wo kann ich mir innere Freiheitsräume schaffen, wo ich mich auch wild und frei fühlen kann. Also da wäre jetzt so die Frage an Sonja so, was gibt dir das Gefühl, dich frei zu fühlen? Also was gibt dir das Gefühl, innerhalb deines bestehenden Systems, wenn du jetzt gerade nicht verreisen kannst sozusagen, diese kleinen Abenteuermomente zu haben? Das wäre so mein erster Impuls. Und gleichzeitig vielleicht auch zu gucken, kann man vielleicht eine Reise mit der Familie planen, irgendwann zeitnah oder was muss ja vielleicht nicht so weit sein oder was irgendwie so ein Abenteuer-Freiheitsgefühl geben kann. Und dann jetzt auf Chakrenebene würde ich wirklich sagen, also Momente, wo ich mich total frei fühle, sind die Momente, wo ich mich ganz tief mit meiner Seele verbunden fühle. Und das sind wirklich Momente, wo ich einfach auch auf meinem Meditationskissen sitze oder im Bett liege und eine Seelenreise mache. Und das sind Momente, wo ich mich innerlich unheimlich frei fühle und so jenseits von Zeit und Raum. Und ich glaube, ja, das ist so die innere Freiheit, ja, wenn wir gar nicht mehr so identifiziert sind mit unserem, sag ich mal, Ich, mit dieser Person, mit der wir uns identifizieren im Alltag. Und das sind so die Momente, wo ich am meisten Freiheit empfinde. Und ja, so das würde ich ihr vielleicht auch sagen, ne, vielleicht so eine Seelenreise zu machen, eine schamanische Reise, eine innere Reise zu machen, wo ja, sie auch so ein Gefühl von Freiheit bekommen kann.
Total schön. Vielen Dank fürs Teilen.
Was ist dir noch so gekommen?
Das Erste, was mir immer kommt, ist, wenn ich die Fragen lese, ist immer so ein bisschen, ne, das Wozu ist einer deiner größten Ziele, also wozu hast du dir ein Leben gebaut, quasi, wo es sich jetzt gerade so anfühlt, als könntest du Freiheit nicht leben? Und auch, was du gesagt hast, dass, ne, die Frage ist, selbst wenn du jetzt auf diese Reise gehst, ist es wirklich das, was dir dann die Freiheit gibt, nach der du suchst, oder geht es dir eigentlich um was ganz anderes? Und ich glaube, ich würde da nochmal so ein bisschen tiefer reinfühlen, spüren, wie du sagst, eine Seelenreise zu machen, einfach nochmal tiefer zu gucken, was ist eigentlich das wirkliche Bedürfnis, was ich habe? Ist es wirklich Freiheit oder ist es mehr Spontanität? Ist es, also woran würdest du erkennen, dass du frei bist? Weil ich glaube, dass Freiheit ein innerer Zustand ist und kein äußerer Zustand. Natürlich kann es manchmal sein, dass wir im Außen an bestimmte Dinge gebunden sind. Ne? Wir sind auch Mamas. So ich, natürlich bringe ich mich, muss jetzt zum Beispiel gleich los, so aus der Kita abholen. Danach schedule ich meinen Tag etc. Das sind Rahmenbedingungen. Aber ich fühle mich innerlich so frei. Ich bin so frei. Ich bin frei, wo ich innerlich hingehe, welche Gedanken ich denke, wo ich meinen Fokus hinsende, was ich mit meiner Energie mache. Und ich glaube, ne, was Sonja, was du vielleicht machen kannst, ist einfach dir nochmal die Zeit zu nehmen, dir wirklich die Frage zu stellen, welche Form der Freiheit suchst du eigentlich? Wie würde das konkret aussehen? Was wäre anders in deinem Leben, wenn du Freiheit leben würdest? Weil vielleicht ist gar nicht so viel im Außen anders, sondern vielleicht ist einfach nur im Innen was anders, wie du auf die Dinge blickst. Weil ich zum Beispiel auch denke, oft dann dieses, der erste Impuls, wenn wir nach Freiheit suchen, ist irgendwie das, was jetzt ist, zu verlassen, weil wir denken, wenn sich im Außen was ändert, fühlen wir es im Innen. Und das ist ja immer der größte Trugschluss, weil du nimmst dich ja mit. Du kannst auch in Bali am Strand sitzen und dich total gefangen fühlen in dir, in deinen Emotionen. Haben wir, glaube ich, alle schon mal erlebt. Und ich glaube deswegen, ich finde, manchmal liegt die größte Freiheit in klaren Entscheidungen zum Beispiel. Sich klar für etwas zu committen, finde ich, gibt total viel Freiheit, weil du einfach klar bist in deinem Weg. Und ich würde da noch mal so ein bisschen mir die innere Forscherbrille, glaube ich, anziehen und mich fragen, woran würde ich wirklich erkennen, dass ich frei bin? Worum geht es mir eigentlich bei dieser Freiheit? Woher kenne ich vielleicht auch schon das Gefühl, mich nicht frei zu fühlen? Und vielleicht geht das viel weiter zurück. Und ich habe mir jetzt im Außen einfach was kreiert, was das in mir wieder triggert. Aber eigentlich geht es gar nicht ums Außen, sondern um etwas, was im Alten noch nicht für mich vollständig ist. Ja. Das wären meine 50 Cent. Wanda, danke von Herzen für dieses wundervolle Gespräch. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen erzählen, wenn jemand mit dir in Kontakt kommen möchte, mit dir arbeiten möchte, wie kann man mit dir arbeiten? Wenn man mehr zu den Chakren von dir lernen möchte, was ist so der beste Touchpoint? Genau. Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal die gerade sagen, so, ich will mehr, Wanda. wie kann man mit dir?
Ja. Ja, vielen Dank, Laura. Es war mir auch eine große, große Freude, hier zu sein. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch stundenlang weiter sprechen.
Auf jeden Fall.
Es geht auch nochmal weiter mit uns. Wie kann man mit mir arbeiten? Ich habe natürlich meine Website, irgendwie wandabadwal.com. Ich habe unterschiedliche Online-Kurse. Ich habe, wie gesagt, ein Buch geschrieben, aber ich habe auch eine praktische Chakrenbox, von der ich großer Fan bin, ehrlicherweise, weil sie wirklich so zum Alltagspraktizieren und dann ist da mal so eine kurze Atemübung drauf, irgendwie zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich möchte mit dem Herzchakra arbeiten oder dann ist da irgendwie ein paar Reflexionsfragen und irgendwie eine Göttin zum Herzchakra in einem schönen Bild, was man sich auf dem Schreibtisch stellen kann oder auf dem Altar. Also es ist irgendwie so ein bisschen mehr so praktisch, so für den Alltag, was ich persönlich sehr mag. Genau, es gibt eine Box und ich biete auch immer wieder Fortbildungen an im Bereich Yoga, Spiritualität, genau. Und ich biete auch seit sehr kurzer Zeit One-on-One-Sessions im Soul Readings an, in den Akashic Records, wo ich
mega
lese für andere. Ich habe nur 2 limitierte Spots pro Woche, aber das gibt es auch. Genau, das findet ihr alles auf meiner Website. Was ich sehr, sehr liebe, wo ich sehr dankbar bin, das machen zu dürfen. Genau,
Und, mega. Wir packen alles in die Shownotes auf jeden Fall. Akashic Readings kann ich auch nur empfehlen. Ich liebe es. ist einfach auch so, ist so spannend. Und mega. Danke, Wanda, für dass du so viel geteilt hast heute und uns mitgenommen hast in die Welt des Tantra und in die Chakren und in die Energiewelt, was ja eigentlich 99% unserer Welt ist, auch wenn wir irgendwie denken, alles ist Materie, aber eigentlich ist es ja genau andersrum. Deswegen ist es natürlich ja immer einfach so schön, da noch mehr Bewusstsein reinzubringen. Deswegen danke.
Ich danke
ganz
dir,
viel Liebe
Laura.
Zu dir. Und vielen Dank für das mega schöne Gespräch.
Ich danke dir.
Mhm. Willkommen zurück aus dieser Folge. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitgenommen. Wie immer, teil diese Folge so gerne mit deinen Lieblingsmenschen. Schick sie raus über WhatsApp, über wo auch immer mit du kommunizierst. Abonnier diesen Podcast. Folge mir so gerne auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube. Einfach kurz auf Folgen oder Abonnieren klicken. Lass natürlich so gerne auch einen Kommentar und ein bisschen Liebe-Sprinkle da. Und du findest mich auch auf Instagram @LauraMarlinaSeiler. Und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Es ist so schön, dass es dich gibt. Fühl dich von Herzen umarmt. Rock on und Namaste. Deine Laura.